Guten Morgen. Dieser Podcast ist kostenlos. Möglich ist er vor allem wegen denen von euch, die schon ein RP Plus Abo abgeschlossen haben. Vielen, vielen Dank. Das Angebot dazu findet ihr unter rp-online.de/abo-aufwacher. Und wer uns ansonsten was Gutes tun möchte, bewertet den Aufwacher einfach in eurer Podcast-App oder erzählt jemandem von uns. Und jetzt starten wir gemeinsam in den Morgen.
Es war schon klare Linie von NRW, dass man noch ein wenig abwarten will und dass man dann erst zu Beschlüssen kommen will, also mehr Richtung Ende dieses Lockdown-Lights.
NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kann ganz zufrieden mit den Ergebnissen der Ministerpräsidentenkonferenz sein. Er hat erreicht, was er wollte. Zufrieden sind damit aber noch lange nicht alle in NRW. Dazu gleich mehr. Außerdem der Prozess gegen eine Erzieherin, die Kindergartenkinder misshandelt und die dreijährige Greta getötet haben soll, hat begonnen. Unser Reporter vor Ort berichtet. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört.
Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
Zuerst wie immer der Blick aufs Wetter. Wolkig wird es vor allem im Bergland, ansonsten bleibt es heiter und sonnig. Regnen wird es nicht, es bleibt mild mit 14 bis 17 Grad. Der Wind weht mäßig aus Süden. In der Nacht zieht aber eine Kaltfront von Westen auf und bringt viele Wolken und Regenschauer. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 10 Grad in der Nacht. Morgen zieht der Regen dann ab. Es wird wechselnd bewölkt. Zum Nachmittag dann immer mehr Schauer, Temperaturen 10 bis 13 Grad. Der Wind weht frisch und böig, zum Wochenende soll es eher kälter werden. Bei Twitter wird diskutiert. Nur einen Haushalt soll man sich am besten aussuchen, mit dem man in den nächsten Wochen Kontakt hat. Mehr nicht. Wie sucht man den am besten aus? Und ist das überhaupt sinnvoll? Sinnvoll oder nicht, Gesetz ist es ja sowieso nicht, sondern bislang nur eine herzliche Bitte der Politik an uns alle. Bleibt zu Hause, vergnügt euch möglichst allein, sonst kriegen wir diese Zahlen nie runter. Die einen freuen sich, dass keine neuen Beschränkungen beschlossen wurden. Die anderen ärgern sich, dass die Politik nicht klarere Ansagen macht. Und wir schauen jetzt auf die politische Einordnung mit Landespolitik-Chef-Korrespondent Maximilian Plück. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Immer wieder gerne. Wir haben ja gestern schon im Podcast gesagt, es gab keine wirklichen Beschlüsse. Es gab im Grunde genommen in erster Linie Appelle, nämlich dahingehend, dass die Bevölkerung sich bitte vor allen Dingen selber an die Kontaktbeschränkungen halten soll und sich möglichst nur mit ganz wenigen Leuten treffen soll. Wie ist das politisch einzuordnen? Ist das jetzt so eine Nummer von wegen außer Spesen nichts gewesen? Ein bisschen Zeit miteinander verbracht, ein bisschen über Videokonferenz geredet, mehr war aber nicht?
Naja, es gab diesen Versuch aus dem Bundeskanzleramt, da Druck auf den Kessel zu bringen. Und dieser Versuch, der wurde schon am Sonntagabend gestartet, relativ spät. Und zwar ist ein Beschlussvorschlag aus dem Bundeskanzleramt nach draußen gedrungen. Und der sah eigentlich ganz weitreichende Entscheidungen vor. Nur, wir haben ja in dem Podcast schon häufiger mal darüber geredet. Wir haben es mit sehr selbstbewussten Länderchefs zu tun, die natürlich darum kämpfen werden, dass ihnen ihre Entscheidungsbefugnis nicht aus der Hand genommen wird. Und das ist in diesem Zusammenhang eben passiert.
Okay, wie ist denn da das Machtgefüge? Also klar ist ja, Angela Merkel hätte sich offensichtlich mehr gewünscht. Die hätte sich Beschlüsse gewünscht. Standen dann auf der anderen Seite geschlossen 16 Länderchefs und Chefinnen und haben gesagt, läuft nicht?
Zumindest hat der Kollege Markus Söder es so dargestellt, als sei er sehr enttäuscht darüber, dass keine weitergehenden Beschlüsse gefasst worden sind.
Der Ministerpräsident von Bayern, ne?
Richtig, während der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, es nachträglich so dargestellt hat, als würden dort wirklich alle zusammen geschlossen stehen und als sei das einhellige Votum gewesen von Seiten der Regierungschefs der Länder, dass man eben noch nicht zu Ergebnissen kommt und erstmal weiter abwartet, wie sich denn der Lockdown-Light, den wir gerade erleben, auf die Infektionszahlen auswirkt.
Das heißt, Söder ganz kanzlermäßig, der ja vielleicht irgendwann mal wird, wer weiß, und Laschet auf der anderen Seite eher dann der Landesvater, der sagt, für uns ist das im Moment okay, wir regeln das hier im Land schon alleine.
Genau, so kann man es sehen. Am Ende hat aber natürlich auch Markus Söder diesen Beschluss mitgetragen, der dann da am Ende gefasst worden ist. Also wir haben insgesamt drei Papiere, die wir seit dem Sonntagabend gesehen haben. Wir haben den Beschlussvorschlag aus dem Bundeskanzleramt gesehen. Wir haben den Beschlussvorschlag der Länder gesehen, der deutlich abgespeckt war. Und wir haben dann am Ende den Beschluss gesehen, der rausgekommen ist. Und da hast du es schon richtig beschrieben. Also da sind ein paar Punkte drin, die man durchaus auch anerkennen muss, beispielsweise die Ausgabe von den sogenannten FFP2-Masken an Risikopatienten. Aber auch da sind noch viele Fragen offen. Bei dem Thema, was die Kanzlerin eben auf die Agenda heben wollte, Schule, da waren die Länderchefs offensichtlich relativ klar und haben gesagt, nein, das Schulpolitik ist Ländersache, da lassen wir uns jetzt hier nicht reinreden. Und da sind wir noch nicht so weit, dass wir dort zu einem Ergebnis kommen können. Und das ist dann vertagt worden auf kommende Woche Mittwoch, dann soll darüber nochmal geredet werden.
Bislang war das ja häufig so, dass gerade die Chefs von Ländern, die relativ geringe Corona-Zahlen haben, also ich denke da zum Beispiel an Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, immer bei diesen Konferenzen eher gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht gerne so fürchterlich viele Regelungen und Verbote noch zusätzlich machen, weil wir das hier gar nicht brauchen. Jetzt ist es ja mit Nordrhein-Westfalen so, dass man einfach anerkennen muss, hier sind die Zahlen relativ hoch und das Land ist ehrlich gesagt auch umgeben von anderen Bundesländern, wo die Zahlen ebenfalls relativ hoch sind. Da hätte man ja gedacht, dass sich vielleicht jemand wie Armin Laschet eher dafür einsetzt, dass es noch mehr Verbote und Beschlüsse gibt, oder?
Aber es klang schon an, also mit, wenn man sich so ein bisschen im Kreisen der Landesregierung im Vorfeld umgehorcht hat, dann hieß es immer mal wieder von Leuten, die dort auch was zu sagen haben, erwarten Sie nicht zu viel, erwarten Sie dort keine weitgehenden Beschlüsse. Also es war schon klare Linie von NRW, dass man noch ein wenig abwarten will und dass man dann erst mit Blick auf die nachfolgenden Regelungen, die notwendig sind, wenn eben die Novemberregelungen auslaufen, dass man dann erst zu Beschlüssen kommen will, also mehr Richtung Ende dieses Lockdown-Lights. Da spielt auch so ein bisschen das mit rein, worüber wir schon mal auch in der Ländersache gesprochen haben. Armin Laschet ist natürlich auch ein bisschen ein Getriebener seines Koalitionspartners hier im Land. Die FDP, die positioniert sich ja jetzt gerade Land auf, Land ab und insbesondere auch im Bund als eine Partei, die sagt, passt mal auf, Freunde, diese Beschränkungen, das geht zu weit. Wir sind eine liberale Partei. Wir stehen dafür ein, dass die Menschen selbstbestimmt handeln und die sind eher auf einem Lockerungskurs unterwegs. Aber du hast recht, das ist für NRW ist es eine ganz schwierige Situation, insbesondere eben auch für den Landesvater. Und jetzt im Nachgang merkt man auch, es gibt viel Kritik daran, dass zurückhaltend dort agiert worden ist bei dieser letzten MPK.
Von wem kommt diese Kritik?
Diese Kritik kommt unter anderem vom Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brisch. Mit dem habe ich gesprochen und der sagte, die Regierungschefs, die hätten einfach auch verschiedene Themen ausgeblendet. Und er ist natürlich da, um für die Rechte der Altenpflege einzutreten. Und er sagt, da verstreicht unnötig viel Zeit. Was er konkret kritisiert ist, dass man sich jetzt zwar auf diese FFP2-Masken gestürzt hat und da eine Regelung gefunden hat, die begrüßt er auch grundsätzlich, aber er sagt, das eigentliche Problem sind gar nicht die FFP2-Masken. Also Masken sind im Augenblick im Vergleich zum Frühjahr ausreichend vorhanden. Was jedoch fehle, das seien eben die Schnelltests. Und da ist ja sozusagen jetzt schon von Seiten des Landes losgelegt worden, dass man in den Altenpflegeeinrichtungen testet. Aber er sagt, das dauert alles viel zu lange und da muss deutlich mehr kommen und mehr Geld in die Hand genommen werden, um dort einfach wirklich auch die Situation für die Menschen ordentlich darzustellen.
Und was sagt die Opposition in Nordrhein-Westfalen, also vor allen Dingen die Grünen und die SPD?
Ja, also die Opposition, die ist natürlich eindeutig positioniert. Ich hatte Austausch mit dem NRW-Grünen-Co-Chef Felix Banaschak und der hatte auch nochmal einen ganz interessanten Punkt. Der hat gesagt, wenn man sich diese Regelung anguckt und auch diese Appelle, die dort eben ausgesprochen worden sind, also Kontaktreduktion etc., Verzicht auf private Feiern, dann ist das aus seiner Sicht ein zu einseitiger Fokus auf das Private. Das Arbeitsleben werde da völlig außen vor gelassen. Man würde weiterhin im Büro sich aufhalten und sich dort halt eben auch dem Risiko einer Ansteckung aussetzen oder auch alleine schon, wenn man sich ins Büro begibt, also in vollen Bussen und Bahnen. Und er hat gesagt, er hätte sich eine deutlichere Aufforderung zum Thema Homeoffice gewünscht, also das wirklich anzuordnen, das fehlt ihm. Und er war natürlich auch enttäuscht, so ging es vielen. Es ist 5 Stunden lang beraten worden, es ist sehr kontrovers gestritten worden und am Ende hat man sich mehr oder minder auf die kommende Woche vertagt. Also das hat vielen Menschen nicht gereicht und ähnlich fällt eben auch die Kritik von der SPD aus.
Herzlichen Dank, Maximilian Plück.
Immer wieder gerne.
Und wer mehr von ihm hören will, von Max Plück, der kann tatsächlich mal in den erwähnten Podcast Ländersache reinhören. Da besprechen wir jede Woche die landespolitischen Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Auch das war Thema hier im Aufwacher. Am Landgericht Mönchengladbach hat der Prozess gegen die 25-jährige Erzieherin Sandra M. begonnen. Sie soll der dreijährigen Greta in einer Kita in Viersen den Brustkorb bis zum Atemstillstand zusammengedrückt haben. Greta starb später im Krankenhaus. Und die Erzieherin soll auch Kinder in anderen Kitas in ähnlicher Weise in Lebensgefahr gebracht haben. Martin Röse war gestern für uns im Gerichtssaal. Darüber spricht er jetzt mit meiner Kollegin Anja Wölker.
Martin, du hattest ja angekündigt, dass erstmal nur die Anklage verlesen wird. Gab es denn darüber hinaus heute neue Erkenntnisse?
Also in der Tat, der Prozessauftakt bestand in der Verlesung der Anklageschrift. Entsprechend schnell war der Prozessauftakt vorbei. Das hat noch nicht mal 20 Minuten gedauert. Aber nach Verlesung der Anklageschrift gab es zumindest einen Hinweis auf neue Erkenntnisse. Denn die Verteidigung von Sandra M. hat angekündigt, dass sich die Erzieherin zur Sache einlassen wird. In der nächsten Sitzung des Gerichts, also am Donnerstag, soll eine Erklärung von Sandra M. verlesen werden durch die Anwälte.
Aber wir wissen wahrscheinlich noch nicht, was drinstehen wird.
Nee, und also einer der Anwälte hat auch die Erwartungshaltung ein bisschen gedämpft. Er sagte, das wird jetzt keine tagesfüllende Veranstaltung.
Okay. Die Nebenklägerin im Prozess ist Gretas Mutter. Hat die sich heute schon geäußert?
Also Gretas Mutter ist eine von insgesamt drei Nebenklägern. Auch die Eltern von zwei anderen geschädigten Kindern treten als Nebenkläger auf. Gretas Mutter hat sich heute nicht geäußert, aber ihre Anwältin hat sich nach dem Prozessauftakt den Fragen der Presse gestellt und erklärt, dass sich Gretas Mutter von dem Prozess vor allem eines erhofft, nämlich die Antwort auf die Frage, warum? Warum musste mein Kind ausgerechnet in der Kita, in das Greta sehr gerne gegangen ist, sterben.
Das ist ja eine heftige Bürde, mit der man dann umgehen muss. Wie war die Stimmung nach diesem Statement?
Also gedrückt. Die Stimmung war auch im Saal gedrückt. Der Staatsanwalt Stefan Lingens hat die Anklageschrift verlesen und da minutiös aufgelistet, wann in welcher Kita welcher Notruf abgesetzt wurde. Erst die Kita in Krefeld, dann die Kita in Kempen, dann die Kita in Tönesforst. Das ergab halt in der Tat natürlich genau das Bild. Und als Stefan Lingens fertig war mit der Aufzählung und zum Schluss hatte er natürlich über den Tod der kleinen Greta berichtet, liefen einigen der Zuhörern im Saal auch die Tränen über die Wangen. Ja, und nach dem Statement der Anwältin der Mutter, die sagte auch, meine Mandantin sagt, sie lebt nicht, sie existiert. Sie muss existieren. Greta hat zwei ältere Brüder, die Mutter jetzt noch mehr brauchen denn je. Und um die muss sich Gretas Mama jetzt ganz besonders kümmern.
Danke dir, Martin, für das Update.
Ja, sehr gerne.
Kommen wir zu dem, was heute wichtig wird. Im Bundestag und im Bundesrat soll am Mittwoch über weitere Änderungen am Infektionsschutzgesetz abgestimmt werden. Das Gesetz bestimmt unter anderem, welche Regeln im Falle einer Pandemie greifen. Die Bundesregierung will im Gesetz detailliert auflisten, welche Maßnahmen von Landesregierungen und Behörden gegen das Coronavirus verordnet werden können. Das sind etwa Kontaktbeschränkungen, Abstandsgebote oder eine Maskenpflicht. Der Hintergrund? Viele Maßnahmen wurden von Gerichten gekippt, weil eine solche gesetzliche Grundlage fehlte. Opposition, Wirtschaftsverbände und Juristen kritisieren, dass das Gesetz zu schnell durchs Parlament gebracht wird. Sie vermissen eine breite Debatte und befürchten zu starke Eingriffe in die Grundrechte. Rechte Gruppen und Corona-Leugner wollen am Mittwoch in Berlin demonstrieren. Die A40 zwischen Duisburg und Essen wird im Dezember erneut voll gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten an den Eisenbahnbrücken nach dem Tanklasterbrand. Die Sperrung zwischen Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Stürum in beiden Richtungen beginnt am Abend des 4. Dezember 20 Uhr. Das ist ein Freitag. Aufgehoben wird sie um 5 Uhr am Montag, 14. Dezember. Die Bahnstrecke zwischen Duisburg und Essen wird in der Nacht auf den 3. Dezember bis zum 7. Dezember gesperrt. Geplant war ein riesiges Adventsspektakel in der Düsseldorfer Arena. Doch nun kam das aus für den befahrbaren Weihnachtsmarkt, der Drive-in-Lichterzauber heißen sollte. Die Veranstalter fanden keinen Ersatz, nachdem es mehrere Corona-Fälle im Produktionsteam gab. Nach Informationen unserer Redaktion gab es außerdem Differenzen mit der Stadtspitze über das Genehmigungsverfahren. Wir haben hier im Podcast berichtet. Vor kurzem erbeuteten Einbrecher 6,5 Millionen Euro im Zollamt von Emmerich. Die Polizei fahndet mit dem Foto eines mutmaßlichen Täters, nun auch im Fernsehen. Heute Abend ist der Fall Thema in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY. Es gibt 100.000 Euro Belohnung für Hinweise. SPD und Grüne hatten lange einen Schulgipfel von der Landesregierung gefordert, doch die ging nicht drauf ein. Nun haben die beiden Oppositionsparteien den Gipfel zum Thema Corona-Pandemie selbst durchgeführt. Dienstagnachmittag trafen sich die Landtagsfraktionen mit Schülern, Eltern, Lehrern und Schulleitern. Heute Mittag werden die Ergebnisse präsentiert. Das war der Aufwacher für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schreibt uns, was ihr denkt, an aufwacher@rp-online.de. So haben wir zum Beispiel eine Rückmeldung zu dem Interview mit einer Mutter bekommen, die nichts von den Plänen vorgezogener Weihnachtsferien hält. Eine Hörerin fand das Interview nicht spannend genug. Solche Hinweise sind für uns unheimlich wichtig. Vielen Dank dafür. Wir wollen von euch hören. Auch dann, wenn euch mal was nicht gefällt. Komplimente werden natürlich auch gerne jederzeit entgegengenommen. Per Mail, per WhatsApp oder auf Twitter. Da heiße ich @Helene Pawlitzki. Euch jetzt einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.